Wir haben jetzt ja den Michael Kleinhens da. Man kennt ihn ja vom Linux-Tag, denke ich. Ja, er wird uns vielleicht auch erzählen, was damit ist, aber ich glaube vielleicht auch gar nicht. Denn es geht jetzt um Open Source Identity Management. Identity Management ist ja hier auch irgendwie so ein Thema, was wir schon des Öfteren auf der Bühne hatten und auch was hier so ein bisschen im Umfeld immer wieder besprochen wird. Und ich denke, das wird ganz interessant. Es geht hier halt auf unserer Open Source Bühne wieder mal ein bisschen richtig um Open Source. Michael.
Ja, hallo. Dankeschön. Vielleicht vorweg, dem Linux-Tag geht sehr gut. Wir haben also, um das mal kurz noch einzuschieben sozusagen, wir haben Rekord-Ausstellerzahlen für so eine frühe Zeit jetzt schon. Wir haben auch schon ein sehr, sehr gutes Programm, das auch jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. Also es gab auch schon gestern, glaube ich, ein paar Vorabmeldungen. Ich denke, in den nächsten 1 bis 2 Wochen wird das Programm dann auch online verfügbar sein. Gut, heute bin ich aber in einer ganz anderen Rolle hier, nämlich als Mitarbeiter der Tarent. Und deswegen vielleicht ganz kurz nochmal für Leute, die mich vielleicht nicht vom Linux-Tag aus kennen. Mein Name ist Michael Kleinhens, ich bin Leiter der Softwareentwicklung bei der Firma Tarent in Bonn und kümmere mich da um Integrationslösungen für serviceorientierte Infrastrukturen. Und genau das möchte ich Ihnen heute auch vorstellen. Wir haben Lösungen im Einsatz von dem Thema, was wir heute vorstellen möchten, bei ganz verschiedenen Firmen, unter anderem bei vielen Bereichen im Bereich Public Service, bei vielen Bundesministerien, Auswärtiges Amt, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und Ähnliches, aber auch in der Industrie, Deutsche Post zum Beispiel, da sind wir unterwegs. Ja, Identity und Access Management, darum geht's heute. Freut mich auch, dass ich heute ein bisschen mehr Zeit habe. Denn das ist ein relativ komplexes Thema, das man in einer halben Stunde relativ schwierig unterbringen kann. Ich werde versuchen, da so ein bisschen auch den Bogen zu finden von der reinen Theorie über die Praxis zur tatsächlichen Implementierung auf Basis von Open-Source-Komponenten. Schauen wir uns erstmal an, was eigentlich die Motivation ist für ein Identity-Management oder ein IAM-System. Standardfall, den man vorfindet bei einem Kunden, ist so ein Versandhaus zum Beispiel, Kauf und Glück, hat 1 Million Kunden, 250 Angestellte, 50 Partner. Das ist so eine Standardgröße für eine mittelgroße Installation für ein IAM-System. Wie sieht das da aus? Da gibt es einen Administrator, der hat diverse Dienste unter sich, unter anderem ein LDAP-System, ein zentrales, ein Human Resources, wo die Mitarbeiter verwaltet werden, Telekommunikation, das heißt Telefonvermittlung, E-Mail-System, ein SAP für die Auftragsabrechnung und noch 25 weitere Dienste. Dieser Systemadministrator ist natürlich nicht alleine, sondern der hat auch Mitarbeiter, Kunden und Partner, die auf seine Systeme zugreifen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, da kommen wir gleich noch nicht drauf, denn der Systemadministrator verwaltet in diesen einzelnen Systemen die Identitätsdaten, das heißt die Zugänge für alle anderen Akteure innerhalb des Systems, für die Mitarbeiter, für die Kunden und für die Partner. Das heißt, der Systemadministrator muss sich darum kümmern, dass die Passwörter geändert werden, wenn da mal jemand sein Passwort vergisst, dass die Identitätsdaten immer aktuell gehalten werden, dass die Accounts gelöscht werden, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet und Ähnliches. Ja, die Mitarbeiter greifen auf diese Systeme zu, das heißt, jedes einzelne System hat sein eigenes Identity-Management-System, seine eigene Account-Datenbank, auf die die Mitarbeiter zugreifen können und über die sie sich dann authentisieren, autorisieren, um zum Beispiel Zugriff auf das LDAP zu bekommen oder auf die anderen Services. Genauso haben die Kunden Zugriff, die Kunden haben halt ein Kundenkonto, mit dem sie ihre Bestellungen einsehen können. Auch da greifen sie auf bestimmte Teile des Systems zu, müssen sich da autorisieren. Das heißt, der LDAP hat beispielsweise Kundeneintrag, der SAP für die Bestellverarbeitung hat eigene Kundeneinträge und die anderen Dienste teilweise halt auch. Die Partner ebenfalls, die Partner sind Zulieferer zum Beispiel, die in der Logistik die Waren zuliefern. Die haben auch Zugriff auf bestimmte Systeme, um Waren voranzukündigen, Abrechnungen zu machen, Ähnliches. Das heißt, hier müssen auch Zugänge verwaltet werden, Rechte verwaltet werden und Ähnliches. Und das ist noch nicht alles, denn wir haben natürlich auch ein hochgradig verkettetes System, das wir heutzutage in der modernen Unternehmung vorfinden, wo die einzelnen Services untereinander aufeinander zugreifen. Also das Human Resources System kann sich durchaus Daten aus dem SAP brauchen. Ja? Und insofern greifen diese einzelnen Dienste auch untereinander zu und müssen dann auch eine Accountverwaltung haben und eine Rechteverwaltung und Identitätsverwaltung haben, in dem Fall für maschinelle Systeme. Und spätestens, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dann sieht der Administrator meistens irgendwie relativ schwarz und will möglichst schnell das Land verlassen. Denn das ist eine Komplexität, die erreicht wird, die man eigentlich in einem traditionellen Ansatz für Identitätsverwaltung, Accountverwaltung kaum noch unterbringt. Und das ist jetzt noch ein kleines Szenario. Ja, das heißt, man muss sich über irgendwie mal Gedanken machen darum, wie zentralisiere ich Accounts, wie zentralisiere ich Identitäten, wie zentralisiere ich Rechte. Und genau das liefert uns ein IDM-System, ein IAM-System. Um das nochmal deutlich zu machen, habe ich mal ein paar Studien rausgesucht, was denn die Verwaltung von Identitäten so kostet im Durchschnitt für so eine Unternehmung. Das sind aus Studien von Gartner und Meta, wo man mal sieht, dass die durchschnittlichen Verwaltungskosten schon nicht unbeträchtlich sind für eine relativ große Unternehmung. Und dass zum Beispiel die Passwort-Reset-Calls in einer hinreichend großen Unternehmung mit vielen, vielen kleinen Unterservices fast 55% der gesamten Kosten ausmacht. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich mal irgendwie Lösungen zu überlegen, wie kann man dem irgendwie Herr werden und da 55% der Kosten für so ein reines Passwort-Reset zum Beispiel einsparen. Mitarbeiterverwaltung ist insbesondere deswegen teuer auch, weil es sehr lange dauert. Das kennt vielleicht auch jeder, der mal in einer großen Unternehmung angefangen hat zu arbeiten. Es dauert unglaublich lange, bis man alle Accounts hat, bis man alle Zugriffe hat, bis man sein Notebook bekommen hat, bis man seine Keycard gekriegt hat und ähnliches. Das dauert einfach Tage bis Wochen teilweise, bis sowas gemacht ist und bis ein Mitarbeiter tatsächlich anfangen kann, produktiv zu arbeiten. Und ein Ziel von IAM-Systemen ist es, das abzukürzen und da Kosten zu sparen und Effektivität herzustellen. Anderer Aspekt, außer der Effektivität und den Kosten, ist sicherlich auch die Sicherheit. Ganz wichtig, 30-60% der bestehenden Accounts innerhalb einer größeren Struktur sind nicht aktuell. Das heißt, da sind Benutzer, die Accounts haben, die gar nicht mehr in der Organisation angestellt sind zum Beispiel oder die Abteilung gewechselt haben und da dann Rechte haben in ihren Accounts, die sie eigentlich gar nicht haben sollten. Und das sind natürlich riesige Security-Lücken, die dann spätestens dann auffallen, wenn man durch eine Zertifizierung durch muss oder ein Auditing kriegt. Da fällt man dann in das Loch, dass man hier dann irgendwie unzureichend formulierte Prozesse hat und da muss man einfach was gegen tun. Es gibt eine Studie von Ken van der Wal, die er vorgestellt hat auf der 2004 Isaka Sibane Conference, wo er beschreibt, was so die 10 Top 10 Probleme sind bei einem Auditing, bei einem Security Auditing innerhalb einer großen Unternehmung. Und interessanterweise sind die Top 6 dieser Top 10 Probleme haben was mit Identity Management zu tun. Und genau das sind die Punkte, die ein IAM versucht zu lösen und dafür eine Lösung zu finden. Und das werden wir uns jetzt angucken, wie kann man sowas machen, was sind die grundsätzlichen technischen Grundlagen für sowas und wie kann man das dann mit Open Source Software umsetzen. Ja, in einem IAM, jetzt mal eine ganz abstrakte Sicht von oben, jetzt völlig abstrakt, ohne Technik und so weiter. In einem IAM-System gibt es dann halt einen zentralen Dienst, nämlich das IAM, das Rechte und Identitäten verwaltet. Und alle Benutzer greifen auf dieses IAM-System zu und dieses IAM-System verwaltet diese Rechte zentral. Das heißt, das IAM-System gibt zentral ein Recht frei für eine Ressource oder verwaltet zentral die Attribute, die zu einem Benutzer gehören, wie zum Beispiel die Bestellliste und ähnliches. Das hört sich jetzt sehr komplex an, das ist auch sehr komplex. Wir werden uns ein paar Sachen davon angucken, wie sowas konkret funktioniert. Drei Aspekte, die bei IAM reinspielen. IAM bedeutet Identity und Access Management. Und die drei Aspekte sind auf der einen Seite Identität, das heißt die Verwaltung von Kundendaten, von Kundenattributen, Authentisierung, also die Überprüfung, ist derjenige, der jetzt hier ankommt, tatsächlich auch derjenige, der vorgibt zu sein. Ja? Und Autorisierung, das heißt, wenn ich jetzt weiß, es ist wirklich derjenige, welche Rechte hat der und auf welche Ressourcen darf der in welcher Art und Weise zugreifen. Das sind die drei Aspekte und diese drei Aspekte werden wir uns jetzt einzeln angucken und abbilden auf eine bestimmte Software und auf eine tatsächliche Vorgehensweise. Und ich versuche da jetzt auch so ein bisschen von dem Business Talk sozusagen wegzukommen und mal eine technische Lösung zu zeigen. Also auch wie das tatsächlich auf dem Eisen tatsächlich funktioniert. Ja, ein Aspekt noch, der noch vielleicht gesagt werden sollte, ist, dass so ein IAM-System noch mehr macht als einfach statische Rechte verwalten. Denn ein IAM-System ist auch ein Prozessmanagement-System an der Stelle. Also ganz viele Business-Anwendungen, die man so kennt, Prozessmanagement und ähnliches, spielen mit in IAM rein. Denn Rechte sind etwas, was auch organisch sozusagen einer gewissen Dynamik unterliegt. Also wenn jemand eingestellt wird, dann bekommt er Rechte. Wenn er befördert wird, dann bekommt er neue Rechte, Daten werden ergänzt. Dann wird er beispielsweise einem neuen Projekt zugeordnet, dann bekommt er Rechte wieder gegeben auf diese Projektressourcen. Dann ist dieses Projekt vielleicht vorbei, dann kriegt er die Rechte wieder entzogen. Er wechselt die Abteilung, kriegt Rechte entzogen, kriegt neue Rechte dazu. Also die Verwaltung von Identitätsdaten und von Rechten ist ein laufender Prozess und ein IAM-System muss natürlich auch diese Prozesse abbilden können. Ganz wichtiger Aspekt. Was möchte ich jetzt mit IAM-Systemen tatsächlich erreichen? Wir wollen auf jeden Fall den Service stärken. Das heißt, wir möchten schneller sein, schneller in der Abarbeitung von Aufgaben für die administrative Ebene im Unternehmen. Wir möchten eine umfassende Auskunft bieten, eine zentrale Auskunft und auch eine Selbstadministration. Das ist der Schlüssel für die Passwortproblematik. Wenn der Benutzer sein Passwort selbst zurücksetzen kann, ist das eine unglaubliche Einsparung für denjenigen, der dieses Passwort dann im Zweifelsfall, wenn es kein IAM-System gibt, in 15 verschiedenen Systemen einzeln ändern muss. Und deswegen muss ein modernes IAM-System auch eine Komponente haben für die Benutzer-Selbstverwaltung, nennt man das. Sicherheit stärken ist ein ganz wichtiger Aspekt, habe ich schon gesagt. Ein sicheres zentrales Rechtemanagement, ein sicheres zentrales Accountmanagement und damit im Endeffekt auch eine klare Compliance, wenn es dann auf sowas geht wie Sarbanes-Oxley. Das heißt, rechtliche Vorgaben, wie ein EIM-System zu führen ist und wie beispielsweise auch Prozesse nachgehalten werden müssen. Also wer hat, warum, zu welchem Zeitpunkt irgendwelche Rechte eingeräumt bekommen. Da gibt es heutzutage gesetzliche Vorgaben, dass man sowas speichern muss, dass man sowas über auch einen Prozess abbilden muss, sodass es hinterher nachvollziehbar ist. Kosten senken. Das ist im Wesentlichen das Ergebnis von den ersten beiden Punkten, denn was man damit erreichen will, ist, dass man im Endeffekt Kosten senkt. Und das ist auch das, was die CFOs gerne haben möchten. Sie möchten schnellere Upstart-Zeiten bei den Mitarbeitern haben, die die Abteilung wechseln, die neue dazukommen. Sie möchten durch eine Automatisierung in diesem Bereich eine ganz starke Kosteneinschränkung haben. Stichwort wieder Passwortänderung beispielsweise, das ist nur ein Beispiel. Und auch die Einsparung bei den Entwicklungsaufwänden. Das heißt, wenn jetzt neue Systeme integriert werden, wenn jetzt ein neues Business-System, ein neues fachliches System dazukommt, ist es sehr viel einfacher, dieses System zu integrieren, wenn es eine zentrale Rechte- und Identitätsverwaltung gibt. Und das sind alles Aspekte, die muss man berücksichtigen. Nochmal zur Schärfung des Begriffs IAM. Was ist der Unterschied zwischen Identity und Access Management? Das sind die zwei Teilbegriffe, die da drin stecken. Wir haben auf einer abstrakten Ebene den Anwender, die Gruppen und die Ressourcen. Und grob gesagt, die Zuordnung der Anwender zu den Gruppen, ja, mit der Zugehörigkeit, das ist Identity Management. Und die Zuordnung der Gruppen dann wiederum, und hier ist nicht Gruppen gemeint im Sinne von technischen Gruppen, wie man das von Unix zum Beispiel kennt, sondern Gruppen im Sinne von Unternehmensmodellierung, also Mitarbeitergruppen. Die Zuordnung von den Gruppen wiederum zu den Rechten, die ein Recht auf eine gewisse Ressource gewähren, das nennt man Access Management. Und natürlich gehört auch das entsprechende Enforcement dazu. Also das ist nicht nur die Verwaltung, sondern auch dafür zu sorgen, dass diese Rechte auch tatsächlich so umgesetzt werden. Und wie funktioniert das im praktischen Anwendungsfall? Identity Management wird abgebildet durch eine Authentisierung und die Datenverwaltung und Access Management durch eine Autorisierungslösung. Kommen wir also nochmal zurück zu unserer Dreigliederung. Identität, Authentisierung, Autorisierung. Umgesetzt wird das in der Realität. Tatsächlich die Identität, der Identitätsaspekt wird durch ein Identity Management System ausgeprägt. Das heißt, da haben wir die Verwaltung der Mitarbeiterattribute, der Daten. Die Authentisierung wird umgesetzt im üblichen Sinne durch eine Single Sign-On-Lösung. Das heißt, ich habe hier eine zentrale Verwaltung von Authentisierungsvorgängen. Wir kommen da gleich noch drauf, was das genau bedeutet. Und die Autorisierung durch ein klassisches Access Management, also durch eine Rechteverwaltung. Gucken wir uns die drei Aspekte mal an. Als erstes Identity Management. Identity Management, habe ich schon gesagt, ist im Wesentlichen die Verwaltung von Benutzerattributen. Das hört sich im ersten Moment mal einfach an. Das ist aber eine sehr komplexe Angelegenheit, weil wir hier nicht in einem Idealfall sind. Denn der Idealfall ist, dass man in eine Unternehmung kommt und die sagen, okay, wir haben überhaupt noch keine Dienste, wir haben keine Services, wir haben keine Bestellverwaltung, wir haben keine Kundenverwaltung, wir haben keine Mitarbeiterverwaltung. Wir haben uns gedacht, wir bauen erstmal ein IDM-System, weil die Identität ist halt ein zentraler Aspekt, deswegen bauen wir das mal zuerst. Das ist ein schöner Fall, den hat man leider nie. Was man in der Realität hat, ist, man kommt an einer gewissen Größe einer Unternehmung auf die Idee, vielleicht sollten wir das zentralisieren, einfach weil es effektiver ist, genau aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Und dann stößt man als jemand, der das umsetzen muss, auf eine Fülle von Legacy-Applikationen, von Alt-Applikationen, die man integrieren muss, die alle über ein getrenntes eigenes Account-Management verfügen. Und das muss man integrieren. Und einer der Kernaspekte von einem IDM-System ist dieser Integrationsaspekt. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich Altsysteme integrieren kann. Und das geht auf teilweise wirklich esoterische Wege. Auch deswegen, weil für viele Altsysteme, gerade wir sind relativ viele im Versicherungs- und im Behördenumfeld unterwegs, da gibt es einfach Systeme, die sind schon 10, 20, 25 Jahre alt, laufen auf irgendwelchen Mainframes, wo es dann entweder keine Sourcen gibt, man hat keinen Einfluss auf diese Applikationen, man trifft auf Altsysteme, für die es teilweise überhaupt keinen Support mehr gibt, weil es die Firma nicht mehr gibt, die das mal gebaut hat, weil die aber trotzdem noch im Einsatz sind und die man integrieren muss. Und da bietet IAM und IDM einiges an Möglichkeiten in Form einer Toolbox, wie man sowas integrieren kann. Da kommen wir gleich drauf. Dieses Integrieren nennt man auch Provisioning. Das heißt, ich stelle diese Attribute bereit für ein Subsystem. Und das kann auf ganz verschiedene Arten erfolgen. Gucken wir uns nochmal das zentrale Bild an. Wir haben also in der Mitte unser IDM-System, das die Benutzerdaten zentral verwaltet. Und die einzelnen Subsysteme, die an diesem Identitätsmanagement dranhängen, die also von diesen Identitätsdaten, die zentral gelagert werden, entsprechend profitiert. Das kann jetzt auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Also, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Service A und einen Service B. Die haben ihr eigenes Account Management. Dann haben wir im Fall eines Meta-Directories, man nennt das Meta-Directory, haben wir die Daten nochmal gemirrored, das heißt redundant, im IDM gespeichert. Das heißt, das IDM ist tatsächlich auch ein Datenspeicher, hat diese Daten, die hier in Service A und Service B sind, auch nochmal vorgehalten, damit ich einen zentralen Zugriff auf diese Daten habe. Sobald sich diese Daten ändern, entweder an den Services oder im IDM, werden die im gesamten Netzwerk propagiert. Das heißt, hier werden Daten geändert im IDM, dann weiß der, okay, diese Daten sind gespeichert in Service B, die ich da jetzt gerade ändere, dann muss ich hier einen Schreibvorgang auf Service B machen. Umgekehrt, wenn ich es im Service B ändere, die Daten, indem ich hier irgendwie auf der Oberfläche was eine Aktion auslöse, dann wird das im IDM geändert. Dazu werden dann hier entsprechende Aufsätze installiert. Kommen wir gleich noch drauf. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Daten redundant gespeichert sind. Ist aber manchmal in bestimmten Szenarien nicht anders möglich. Man muss halt darauf achten, dass diese Daten immer synchron sind. Im einfachsten Fall hat Service B ein Interface, mit dem ich diese Daten schreiben kann. Also ein programmatisches Interface, ein SOAP-Interface zum Beispiel, mit dem ich hier das Passwort ändern kann zum Beispiel oder ein Attribut setzen kann. Im schlechtesten Fall gibt es überhaupt kein Interface dafür und man schreibt direkt den Datenspeicher. Also ganz oft haben solche Altsysteme ein LDAP zum Beispiel, wo die Daten gespeichert sind. Dann würde der zentrale IDM direkt auf das LDAP schreiben. Ja? Das ist so ein Beispiel-Integrationsfall. Ein virtuelles Directory dagegen hat keine redundante Datenspeicherung. Ein virtuelles Directory ist tatsächlich, wie der Wort schon sagt, virtuell. Das heißt, sobald ein Benutzer oder ein anderes System auf einen Datensatz zugreift und sagt, ich möchte jetzt gerne mal die Bestellliste haben von einem bestimmten Benutzer oder von einem bestimmten Kunden, dann weiß das IDM, es kennt die Partitionierung der Daten, weiß, okay, die Bestelldaten, die sind alle in Service A, also delegiere ich diesen Aufruf zu Service A. Und dann kommen die Daten aus Service A. Vorteil hier, es ist keine redundante Datenspeicherung. Nachteil, es wird natürlich die Zugriffskomplexität höher. Ja, das heißt, der Aufwand, der getrieben werden muss, um diese Zugriffe transparent für den Benutzer, für das Subsystem durchzureichen, zu delegieren an ein Zielsystem, ist natürlich ungleich höher. Und damit auch ist das ein Lastaspekt einfach. Authentisierung und Access Management, zweiter Aspekt. In der Authentisierung geht es darum, dass wir einen Benutzer, ein System prüfen, ob dieser auch der ist, der zuvor zugeben sagt. Also jemand kommt an und sagt, ich bin Michael Kleinhans, dann wird nachgeprüft, ist er das wirklich? Und wenn er das System, das Zentrale, der Identity Provider sagt, rausgefunden hat über einen Drittweg, zum Beispiel über die Prüfung einer Smartcard, zum Beispiel über die Prüfung eines Zertifikats oder vielleicht auch nur Eingabe eines von Login und Passwort, dann stellt der zentrale Server ein sogenanntes Token aus. Das ist ein temporärer Ausweis quasi für den Rest meines Systems. Und dieses Token kann der Benutzer dann wiederum einem Service zeigen und damit sich selbst ausweisen. Dieses Token ist dann über eine bestimmte Technologie gesichert, mit Signaturen und ähnliches, hat eine gewisse Gültigkeit, eine gewisse Zielgültigkeit, also gilt nur für bestimmte Service-Provider und ähnliches. Kann man alles machen, kommen wir gleich drauf, wie das genau funktioniert. Prinzipielles Vorgehen, ich identifiziere mich gegenüber einem zentralen Identity-Provider, einem SSO-Server, Single Sign-On, und kann dann einen Service-Provider nutzen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit mehreren Service-Providern. Das heißt, ich brauche mir nur einmal einen Token ausstellen zu lassen und kann dann... es geht wieder. Ja, was bedeutet Authentisierung? Ganz kurzer Ausflug sozusagen in die Informationssicherheit. Authentisierung kann auf verschiedene Arten und Weisen erfolgen. Ich habe jetzt eben schon gesagt, Token, Smartcard, Zertifikat, ähnliches. Das lässt sich aber im Grundsätzlichen immer auf drei Aspekte abbilden. Nämlich einmal Wissen. Das heißt, ich habe ein gewisses Wissen, ein Passwort zum Beispiel, oder ich habe einen Besitz, zum Beispiel ich habe einen Schlüssel, einen RSA-Schlüssel oder ich habe einen Token oder eine Smartcard oder ähnliches. Oder als dritter Aspekt, ich bin da. Das heißt, ich habe beispielsweise ein biometrisches Merkmal, einen Fingerabdruck oder ähnliches. Also diese drei Aspekte, Wissen, Besitz, Anwesenheit, das sind die drei grundsätzlichen Methoden, mit denen man sich authentisiert. Und eine dieser Methoden kann genutzt werden, es können auch mehrere benutzt werden. Am sichersten ist natürlich, wenn man alle drei Aspekte unterbringt. Deswegen ist es zum Beispiel bei der Abfrage der EC-Karte, braucht man Wissen, nämlich die PIN, und man braucht Besitz, nämlich die Karte. Zwei Aspekte hat man von drei abgedeckt. Sicherer wäre es sicherlich, wenn man noch den Fingerabdruck abdrücken müsste, wenn man davon ausgeht, dass die Fingerabdrucksensoren irgendwie sicher sind. Wie funktioniert das jetzt in der technischen Realisierung? Wir hatten dieses Bild eben schon, Authentisierung gegenüber dem zentralen SSO-Server. Das Ganze funktioniert in unserer Lösung, das ist ein Ansatz, aber das ist der Best-Practice-Ansatz, der auch von vielen Standardisierungsorganisationen vorgegeben wird und der auch in ganz, ganz vielen auch proprietären Lösungen zum Einsatz kommt, über die Anwendung von SAML. Zu SAML kommen wir gleich noch. Zunächst mal, das ist eine XML-Anwendung für die Übertragung von Authentisierungs-Autorisierungsinformationen. Dieses SAML wird gekapselt in SOAP, Web Services, und dann über HTTP transportiert. Das heißt, der Benutzer schickt eine Sammelanfrage, authentisier mich mal bitte, an den zentralen Server. Der Server authentisiert ihn auf einem Drittweg. Zum Beispiel sagt er, leg mal bitte das Token ein, das ist die Smartcard. Oder er sagt, im einfachsten Falle, gib mal das Passwort bitte. Und dann stellt er das Token aus und das Token ist wiederum in einem Sammelfragment gekapselt. Und dieses Token, dieses Sammelfragment, kann er dann wieder bei den Service-Providern vorzeigen, um sie zu authentisieren. Ja, Sammel, Security Assertion Markup Language, habe ich eben schon mal prinzipiell vorgestellt, ist eine Möglichkeit, wie ich mit XML Security-Informationen kapseln und übertragen kann. Sammel, ein bisschen anders als andere XML-Standards, definiert dabei nicht nur eine reine XML-Anwendung, also nicht nur das Schema, wie das XML aussieht, sondern es definiert auch Profile, wie es anzuwenden ist. Das heißt, es definiert mir auch eine Best-Practice-Architektur und tatsächlich eine ganz konkrete Komponentenarchitektur, wie ich meine Komponenten in meinem Authentisierungsdienst anzuwenden habe. Und das gucken wir uns gleich mal an. So sieht Sammel aus, als Beispiel. Also hier ist mal so eine Assertion, so eine Aussage. Das Subject, das heißt, wer möchte was tun? Und hier unten, oder um wen geht es hier eigentlich? Und hier unten sieht man ein Authentisierungsstatement, das heißt, derjenige ist bereits authentisiert und zwar mit diesen Parametern. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, das ist relativ kompliziert. Hier kann man noch Bedingungen stellen, also er ist authentisiert, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also beispielsweise könnte man sagen, er ist nur authentisiert für bestimmte Dienste. Das kann man alles mit Sammel machen. Sammel ist insofern eine sehr umfangreiche Anwendung für jede Art von Security-Informationen, die man übertragen will. Und da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten zu signieren und kryptografisch zu sichern und ähnliches. Wie funktioniert jetzt so eine tatsächliche Authentisierung? Und das Schöne daran ist, das Ganze funktioniert ohne irgendwelche Voraussetzungen beim Client. Jetzt hat man eben gesehen, wir kommunizieren da irgendwelchen XML-Sachen, die irgendwie kein so richtiger Standard-Webbrowser beherrscht und sowas. Das ist alles sehr kompliziert. Aber Sammel gibt tatsächlich eine oder hat eine Möglichkeit, eine sehr clevere Möglichkeit sich erdacht, wie man das machen kann, auch wenn man einen ganz normalen Standard-Webbrowser hat. Einen ganz normalen Firefox, einen Internet Explorer, da geht das, das ist überhaupt kein Problem. Ich will mal so als Demonstration so durchgehen, wie das funktioniert. Am Beispiel von der Authentisierung an einem Webportal. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, dass ein Browser, Webbrowser, damit geht man auf einen Service Provider, das ist irgendwie eine Webseite, die mir einen Dienst gibt, zum Beispiel mir die Stellliste anzeigen soll. Und die Webseite kennt mich noch nicht und ich möchte mich da jetzt gerne authentisieren. Und das geht jetzt über einen Identity Provider, über einen SSO. Wie funktioniert das? Der Browser ruft eine Adresse auf. Ja? Der Service Provider, der Webserver sagt, dich kenne ich nicht, ich brauche mal eine Authentisierung. Was tut er? Er schickt einen HTTP-Request zurück in 302. Das bedeutet ein Redirect. Das heißt, der Browser wird weitergeleitet. Das ist ein Standard-HTTP-Request. Der funktioniert mit jedem Standard-Browser. Ich weiß nicht, ob es im Internet Explorer funktioniert, aber egal. Der Browser wird daraufhin redirected zum Identity Provider. Der Identity Provider bietet beispielsweise eine Website an, wo ich Login und Passwort eingeben kann. Jetzt, woher weiß der Identity Provider, was er tun soll? Das funktioniert dadurch, dass der Service Provider ein kleines Sammelfragment erzeugt, nämlich diesen Request, authentisiere doch bitte mal diesen Benutzer. Und da steht drin, für wen er den authentisieren soll und warum. Und dieses Sammel-XML-Stückchen, das wird bei dem Request, bei diesem 302, bei dieser URL, die hier aufgerufen wird beim Identity Provider, als GET-Parameter mitgegeben, Base64 encoded. Das heißt, der redirectet den Browser auf www.identityprovider.com/authentisieren, Fragezeichen, Sammel gleich, Base64 encoded XML. Und in diesem Base64 encoded XML steht ja das Fleisch drin, von dem, was ich machen will. Wenn das nicht funktioniert, weil da beispielsweise eine Signatur drin ist und dann der GET-Parameter zu lang würde, dass das in einem GET-Parameter übertragen werden könnte, haben sie sich auch eine sehr clevere Möglichkeit ausgedacht. Nämlich in dem Fall generiert der Service-Provider eine Webseite, die ein kleines verstecktes Formular enthält. Und in diesem Formular ist ein Submit-Button drin, der mit Post die Daten zum Identity-Provider schickt. Und dann ist ein kleines JavaScript in dieser Website drin, die auf diesen Knopf drückt automatisch. Das haben Sie vielleicht sogar schon mal gesehen, wenn Sie so ein SSO schon mal benutzt haben. Dann haben Sie vielleicht mal gesehen, wenn Sie auf einen Service-Provider gehen und nicht authentisiert sind, dass Sie ganz kurz eine andere Website sehen, die dann sofort wieder verschwindet und man auf der Login-Seite landet. Das hängt daran, dass da so ein kleines JavaScript im Spiel ist, was dann eine Post-Request an den Identity-Provider schickt. Das hört sich an wie ein Hack. Ich gebe zu, es ist ein Hack. Aber es funktioniert und man braucht keine Erweiterung im Browser. Und das ist ein echter Vorteil. Man muss nichts in seiner Infrastruktur ändern. Das geht mit Standard-Browsern. Der Identity-Provider fordert dann diese Identitätsprüfung an. Das heißt, er gibt im einfachsten Fall Login und Passwort. Soll er bitte eintippen. Der Benutzer gibt über seine Website, über seinen Browser Login und Passwort an. Der Identity-Provider prüft das, findet raus, okay, das ist der hat das richtige Passwort, stellt dann einen Sammelantwort aus, wieder ein kleines Sammel-XML-Fragment und schickt das auf dieselbe Art und Weise wieder zurück. Das heißt, auch hier wird dann wieder ein Redirect gemacht, 302, der aber in dem Fall auf den Service Provider geht und dort das Sammel im Get oder im Post mitschickt. Und der Service Provider kann dann dieses Sammel nehmen, kann es lesen, kann dann die Signatur prüfen, kann das Token überprüfen und dann kann er die entsprechende Ressource freigeben. Also wie man sieht, das ist ein sehr, sehr cleverer Weg, wie man das ohne große Infrastrukturänderungen auf der Client-Seite machen kann für ganz normale Web-Applikationen. Und das funktioniert ziemlich gut, das benutzen auch ganz viele Leute und dieses Schema ist insbesondere, also was ich hier, dieses Bild beispielsweise, ist aus dem Sammelstandard. Das heißt, dieses Schema und diese Komponentenarchitektur und dieser Ablauf hier ist nichts, was man sich irgendwie ausdenkt aus der grünen Wiese, sondern das ist Teil des Standards. Das heißt, wenn man mehrere verschiedene SSO-Systeme, die alle den Sammelstandard, das ist ein OASIS-Standard, aufnehmen und umsetzen, dann hat man überall dieses selbe Schema und damit ist natürlich auch alles interoperabel. Und das ist ein Ziel von Identity-Management-Systemen, dass man interoperabel ist. Wenn man das Ganze auf einer Webservice-Ebene sieht, also der Client beispielsweise ein Webservice-Client ist und der Service-Provider ein Webservice-Dienst, geht das im Wesentlichen ähnlich. Nur, dass in dem Fall die Sachen über SOAP übertragen werden. Ja? Auch da hat man, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ein Standardproblem, das man hat, ist, dass ein Client beispielsweise auf einer dynamischen IP-Adresse läuft und der von einem Identity-Provider oder einem Service-Provider nicht erreichbar ist. Das heißt, ich kann vom Client zwar den Service-Provider erreichen, aber nicht umgekehrt, weil der eine dynamische IP-Adresse hat, weil der gefirewallt ist oder ähnliches. Und auch dafür hat Sammel sehr interessante Lösungen sich ausgedacht, wie man da trotzdem eine Kommunikation hinbekommt, ohne dass man hier asynchrone Kommunikation braucht und vom Service Provider aus den Client erreichen muss. Das nennen die PAOS für Reverse SOAP, also SOAP rückwärts. Will ich aber nicht weiter darauf eingehen, ist relativ komplex. Ein ganz wichtiger Aspekt bei Identity Providern ist noch, dass Identitäten assoziiert werden können. Also beispielsweise habe ich zwei verschiedene Organisationen, die beide Accounts verwalten und die ich irgendwie assoziieren will. Also ich habe einen Account in der einen Organisation, einen Account in der anderen Organisation, die gehören derselben Person. Und ein Aspekt von Identity Providing ist, dass ich da federiere. Das heißt, ich assoziiere den Account in dem einen System mit dem Account in dem anderen System. Und dann kann ich ein Cross-Login machen. Das heißt, ein Benutzer, der sich in dem einen System eingeloggt ist, ist auch gleichzeitig im anderen System eingeloggt. Und auch dafür gibt Sammel sehr interessante und sehr robuste Systeme vor, wie man sowas machen kann. Und das geht sogar so, dass das mit Pseudonymen geht. Das heißt, die einzelnen Systeme kennen tatsächlich die Usernamen nicht des anderen Systems. Das ist auch ein Security-Problem, weil unter Umständen ist der Benutzername in einem anderen System vielleicht die Kundennummer oder vielleicht die Kreditkartennummer. Das kann durchaus passieren, dass sowas mal vorkommt. Und dann ist es nicht wünschenswert, dass ein Fremdsystem, das assoziiert wird, diese Benutzerinformationen bekommt. Also alleine der Benutzername ist schon eine schützenswerte Information unter Umständen. Und deswegen stellt Sammel auch hier Funktionen bereit, mit denen man unter Pseudonymausnutzung oder Pseudonymbildung assoziieren kann und federieren kann. Ganz wichtiger Punkt. Ja, jetzt haben wir die zwei Aspekte. Jetzt kommt der dritte Aspekt, die Autorisierung und das Access Management. Access Management bedeutet im Wesentlichen erstmal, wer Identitäten, Benutzer, Mitarbeiter, Partner, Kunden, also wer möchte was, also was will er tun? Rechte, Zugang, Kenntnis, ändern, löschen. Insbesondere Kenntnis ist ein Aspekt, der in Behörden ganz oft vorkommt, weil da eine sehr strikte Compliance geherrscht. Wer darf denn zum Beispiel irgendwelche eingestuften Dokumente sehen. Also wenn ich irgendwelche Dokumente habe, die im Bereich Geheimschutz sind, dann muss tatsächlich auch buchgeführt werden, wer hat Zugriff gehabt und wann hat er Zugriff drauf gehabt. Das haben wir auch ganz oft. Warum darf der jetzt darauf zugreifen? Auf welcher Grundlage wurde diese Zugriffsentscheidung jetzt gefällt? Worauf zugreifen? Auf welche Ressourcen, Daten, Systeme, Beziehungen, Prozesse, Ähnliches? Das sind die Aspekte, die Access Management abdeckt. Und dafür gibt es verschiedene Methodiken. Die einfachste Methodik ist sicherlich ACLs, Access Control List. Das heißt, ich habe einfach eine Liste, wer darf auf was zugreifen. Ein bisschen abstrakter ist das Role-Based Access Control. Ich habe also Rollenbildung. Ich ordne Rechte erstmal Rollen zu und dann kann ich Benutzern wiederum Rollen zuordnen oder Rollen werden Benutzern zugeordnet. Die interessanteste, aus meiner Sicht interessanteste, technologisch interessanteste, aber auch komplexeste Möglichkeit ist allerdings die Autorisierung auf Basis von Policies. Das heißt, es gibt Regeln. Und diese Regeln werden benutzt, um eine Zugriffsentscheidung jetzt dynamisch zu fällen, in einem bestimmten Fall und in einer bestimmten Situation. Und das Letzte möchte ich mir jetzt nochmal ein bisschen näher angucken, also Policies, wie funktioniert das? Dafür gibt es auch eine XML-Definition, ist auch ein OASIS-Standard, XACML, Extensible Access Control Markup Language, der mir verschiedene Dinge macht. Also einmal kann ich in XACML diese Regeln formulieren. Also ich kann security-relevante Regeln aufschreiben mit XHTML, so ähnlich wie man das in so einem Business-Rule-System hat, nur hier konkret auf den Sicherheitskontext gemünzt. Dann bietet es auch Protokollebene an, das heißt, ich kann in XHTML Requests und Responses für diese Anfragen an eine Policy formulieren. Und es gibt, genauso wie SAML, gibt es eine Standardarchitektur vor, wie man das am besten umzusetzen hat. Und auch hier, ganz wichtiger Punkt, dass diese Architektur vorgegeben wird, weil dadurch, dass das hier im Standard steht, ist es auch bei allen Implementatoren gleich und identisch und damit interoperabel. Beispiel Rule sieht im Wesentlichen so aus, das ist also, will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, man kann hier sagen, wer darf unter welchen Voraussetzungen auf ein bestimmtes auf eine bestimmte Ressource zugreifen. Es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und XHTML definiert zum Beispiel auch oder beschreibt im Standard, wie diese Regeln auszuwerten sind. Das heißt sowas wie Conflict Resolution und sowas. Ja? Also wenn ich mehrere Regeln habe, die sich widersprechen würden, wie wird das aufgelöst? All diese Dinge beschreibt XHTML. Ein Beispiel Request sieht so aus. Das heißt, so würde aussehen, ich möchte dir eine Anfrage stellen. Jemand möchte, das Subject möchte mit folgenden Attributen, auf folgende Ressource zugreifen und möchte mit der Ressource folgendes tun. Also Subject, Resource, Action. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist nur ein Beispiel. Und so kann eine Response aussehen. Response ist eigentlich relativ einfach. Decision, darf er oder darf er halt nicht. Oder ich weiß es nicht, das gibt es auch. Die Architektur, die XHTML vorgibt, ist kompatibel zu der Architektur, die man für OpenSSO oder für SSO-Systeme benutzt. Also man kann hier relativ gut auch Komponenten teilen. Aber gehen wir mal nur auf die Architektur ein, die XHTML vorgibt. In dem Sinn hat man einen PEP, das ist ein Policy Enforcement Point. Das ist der Punkt, wo ein Zugriffsrecht oder eine Zugriffsentscheidung durchgesetzt wird. Und dann gibt es einen PDP, das ist der Policy Decision Point, das ist da, wo die Zugriffsentscheidung gefällt wird. Dann gibt es einen PUP, das ist ein Policy Administration Point, das ist da, wo die Zugriffsentscheidung gepflegt wird, also wo die Regeln gepflegt werden zum Beispiel. Und dann gibt es einen PIP, Policy Information Point. Dort werden zusätzliche Informationen geholt für eine Regelentscheidung, also beispielsweise irgendwelche Benutzerattribute, die noch zusätzlich gebraucht werden, um die Auswertung der Regel dann endgültig durchzuführen. Wenn ein Client jetzt kommt und will auf einen Service zugreifen, dann greift er zunächst auf den PEP zu. Der PEP zweigt sozusagen ab, schaut sich den Request an, findet raus, wer will was worauf machen und schickt diese Informationen zum PDP. Der PDP holt sich die Regeln, holt sich weitere Daten, die er vielleicht braucht, um das zu entscheiden, lässt dann diese Regeln durchlaufen und da sind wir bei dem Komponente eine XHTML-Engine, nämlich eine Rules-Engine, die diese Rules ausführt und findet dann raus irgendwann, okay, der darf oder der darf nicht, schickt diese Regel, diese Entscheidung zum PEP zurück und der PEP setzt sie durch. Das heißt, der gibt dann den Zugriff frei, indem er weiter delegiert oder verweigert den Zugriff. Das ist das grundsätzliche Vorgehen. XHTML selbst wird transportiert auch in SAML. Das heißt, üblicherweise geht man hin und bettet XHTML in SAML ein. Das heißt, was tatsächlich zwischen den einzelnen Komponenten geschickt wird, ist SOAP. In diesem SOAP ist ein SAML enthalten und in diesem SAML ist ein XHTML enthalten. Das hört sich sehr kompliziert an, wird aber von der Protokollschicht eigentlich komplett abgedeckt. Das heißt, da muss man sich eigentlich als Entwickler und als Integrator auch gar nicht so groß drum kümmern. Das macht alles meine Implementierung für mich. Ja, jetzt habe ich gesagt, SOAP, SAML, XHTML eingebettet. Das hat natürlich auch ein paar Nachteile, dieses ganze System. Da will ich auch nicht verschweigen. Das Problem ist, es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei Nachteile bei dem Ganzen. Ein Nachteil ist, dass wenn man das in einer hinreichenden Granularität hier machen will und diese Zugriffe hier abfangen will, dann muss der PEP natürlich diesen Zugriff hier vom Client vollständig analysieren. Das heißt, er muss rausfinden können, anhand des Requests, der vom Client kommt, wer möchte was auf was machen. Und das ist eine schwierige Sache unter Umständen. Dann stellen wir uns mal vor, der Client kommuniziert mit seiner Business-Logik eigentlich über irgendein proprietäres Binary-Protokoll, in das ich gar nicht reingucken kann. Dann habe ich natürlich ziemlich verloren hier mit meinem PEP, den ich hier hinterher aufbaue auf ein Legacy-System. Das geht einfach nicht. Da muss man dann seine rechte Struktur vereinfachen oder man muss es ganz lassen und kann dann halt diese Struktur hier nicht aufbauen. Es kann natürlich auch sehr, sehr schwierig sein, wenn das halt ein kompliziertes Format sind, aber es kann auch sehr einfach sein. Wenn das ein XML-Format ist, was da übertragen wird, was wohl definiert ist und was einfach zu lesen ist, kann das auch sehr einfach sein. Trotzdem habt ihr noch ein weiteres Problem, das ist das zweite. Da ich hier jeden Aufruf zunächst mal zum PDP schicken muss und den PDP fragen muss, ob der das darf, gibt mir diese Strecke hier unter Umständen ein massives Lastproblem. Weil diese Antworten von dem PDP kann ich nicht sinnvollerweise cachen. Ja, also es gibt im XHTML-Standard keine Möglichkeit, Entscheidungen des PDPs zu cachen, sodass der PEP das vorhalten kann. Sondern es gibt nur sogenannte Obligations. Damit kann man ein bisschen was emulieren, aber das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Das bedeutet, dass es unter Umständen sein kann, dass man je nach Anwendung, je nach Rechtestruktur hier sehr, sehr, sehr viele Requests hat. Und da diese Requests auch teilweise signiert sein müssen, weil die Antwort hier, also zumindest die Antwort muss ja signiert sein, sonst könnte ja irgendwie jeder sagen, ja, der darf, kann das unter Umständen sehr lastintensiv sein. Das ist auch ein schwerwiegendes Problem an dem Konzept. Das muss man aber einfach durch eine sinnvolle Strukturierung der Autorisierungsebene sozusagen machen. Also wenn ich zum Beispiel, könnte ich jetzt sagen, ich mache Zugriff auf nicht sehr schützenswerte Informationen über ein Rule-Based-System und schwerwiegende Informationen, die ich rausgeben soll, die mache ich dann über Regeln. Das könnte man als Beispiel machen, also eine Kombination. So, nächster Aspekt, auf den ich jetzt ein bisschen eingehen will, jetzt haben wir mal die Technik so ein bisschen gesehen, ist, wie setzt man das Ganze um? Und jetzt geht es auf einer informellen Ebene sozusagen weiter. Also wie geht man vor, wenn man jetzt an einem Unternehmen ist und sowas umsetzen will und sowas integrieren will in eine bestehende Infrastruktur? Wer will denn was überhaupt erreichen? Also alle wollen normalerweise eine bessere Usability haben. Die Sicherheitsleute wollen eine Compliance haben, ganz klar. Die Finanzleute auch. Die denken da im Moment an derselben Stelle sozusagen. Der Finanzmann will eine Kostenreduktion haben, das will er eigentlich immer. Die Sicherheitsleute wollen auch mehr Sicherheit haben, klar, und die Fachabteilungen wollen ihre Prozesse verbessern und optimieren und damit auch effektiver machen. Und im Endeffekt wollen alle eigentlich dasselbe, nämlich bessere Performance in verschiedenen Aspekten. Und dem muss man irgendwie Rechnung tragen. So ein IAM-System ist ein Querschnittssystem. Man sollte sich also, wenn man sowas einführen will, als allererstes jemanden suchen, der entsprechenden Einfluss hat. Denn wir reden hier über ein System, das wirklich quer durch alle einzelnen Fachabteilungen durchgehen wird. Und ein IAM-System, das nur die Hälfte der Fachabteilungen integriert und die anderen Hälften machen irgendwie Insellösungen, ist kein IAM-System. Das macht mehr Arbeit und mehr Kosten, als es irgendwie löst. Insofern, ein IAM-System führt man entweder ein mit einem entsprechenden Einfluss, sodass man alle Leute ins Boot kriegt, ja, oder man lässt es lieber. Als Argumente kann man eigentlich immer die Kosten bringen. Kostenreduktion, das zieht überall und das funktioniert immer ganz gut und das kann man auch ganz klar beweisen anhand von verschiedenen Studien einfach mal. Wie geht man jetzt vor? Mehrere Schritte. Erster Schritt. Man sollte sich überlegen, verfügt das bestehende System über eine ausreichende Infrastruktur? Das heißt, habe ich in meiner Infrastruktur überhaupt schon Dienste, die überhaupt mal zumindest mit Username und Passwort gesichert sind oder mit irgendwelchen anderen Sicherungsmaßnahmen? Man findet ganz oft in Unternehmen oder in Behörden Systeme vor, die total ungesichert sind. Das heißt, da darf jeder alles drauf machen. Das ist einfach ein Service-System. Das bietet mir einfach einen Dienst an. Das tut es. Es gibt keine Autorisierung, keine Authentisierung, nichts. Und da muss man sich überlegen, ob man nicht zuerst mal ein Projekt macht, um sowas einzuführen, um sozusagen erstmal eine grundlegende Infrastruktur zu schaffen. In den meisten Fällen ist es so, dass wenn die Leute mit so einem System in der Hinterhand zu einem kommen und sagen, wir brauchen ein IAM-System, wollen sie eigentlich erstmal kein IAM-System, sondern sie wollen eine Grundsicherheit. Und diese Grundsicherheit ist sehr viel günstiger zu erreichen als ein IAM-System, weil das doch eine deutlich komplexere Sache ist. Und insofern kann man eigentlich sagen, das sollte man zuerst einführen, wenn man sowas nicht hat. Da kriegt man meistens schon 80% von dem, was man eigentlich haben will, für 20% der Kosten. Zweiter Schritt, wo sind die Identitätsdaten? Also wo lege ich am Ende oder in meiner finalen Modellierung, wo lege ich die Daten hin? Wie sind die Daten segmentiert? In welchen Diensten liegen welche Daten? Und da sollte man sich überlegen, dass man von der Fachlichkeit ein bisschen weggeht und zum Querschnitt. Das ist ein Querschnittssystem. Das heißt, hier sollte man sich überlegen, lasse ich die Daten jetzt tatsächlich hier in diesem sehr fachlichen System drin und ich brauche eine Menge Transformationskosten, um die der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen? Oder übernehme ich die Aufwände und ziehe diese Daten tatsächlich da raus und lege sie in ein System, das einen mehr generellen Durchschnittscharakter hat oder Querschnittscharakter hat. Das ist eine reine Modellierungsaufgabe, da muss man auch auf die Kosten achten, das ist auch eine politische Angelegenheit unter Umständen in einer Organisation ähnliches. Hier muss man ganz klar Provisionierungsaufwände im Auge behalten. Das heißt, wenn die Aufwände sind, das wiederum zur Verfügung zu stellen für andere Systeme so hoch sind, dass sich das einfach nicht mehr lohnt, dann sollte man es da vielleicht doch in dem Subsystem lassen. Das ist ein Schlüsselbewertungskriterium. Ganz oft wird man, wenn man solche Dinge einführt, wird man anhand von diesen Aspekten, wo sind eigentlich die Daten hinterher, wird man bewertet. Also das ist nämlich etwas, was sehr leicht zu sehen ist und was auch dann von den Leuten immer, auch von den kritischen Leuten eher so ein bisschen ins Feld geführt wird. Das Schema, jetzt haben wir erstmal die Datenlokalisierung und jetzt das Schema. Das Schema ist, das ist ein ähnliches Problem bei der Prozessmodellierung. Das ist eine endlose Diskussion mit den Fachabteilungen. Da muss man einfach alle Leute an Bord holen und muss mit ihnen am Tisch reden und muss sich einfach überlegen, wie ist mein Schema auf Basis von dem, was ich schon habe, also von meinem Legacy-Datensystem. Und da ist es so, dass top-down, also von der Business-Ebene, von der fachlichen Ebene drauf zu gucken und die technische Ebene komplett aus dem Blick erstmal zu lassen, ist meistens nicht der richtige Weg. Also das ist ein ganz, ganz ähnliches System, ein ganz, ganz ähnliches Problem bei der Prozessmodellierung. Meistens ist es irgendwie sinnvoll, von beiden Seiten sich anzunähern. Also von der technischen Ebene zu kommen und zu sagen, okay, was können wir einfach realisieren? Und von der Business-Ebene, von der fachlichen Ebene zu kommen und sagen, was brauchen wir eigentlich? Und da muss man sich halt überlegen, macht man Role-Mining oder fängt man von vorne an mit einem weißen Blatt Papier zum Beispiel? Grundsätzlich rate ich immer dazu, man sollte Ballast abwerfen, ganz klar. Man sollte die Modellierung sehr einfach machen, aber man sollte auch nicht zu viel Ballast abwerfen, weil das dann zu abstrakt wird. Und da landet man ganz schnell beim Overengineering. Das heißt, man macht sehr viele Sachen sehr allgemein, damit man das in den nächsten 15 Jahren auch noch benutzen kann, versperrt sich damit aber lokale oder ganz schnelle Wege, dadurch, dass es einfach zu komplex und zu allgemein wird. Also wer vielleicht von den Technikern anwesend ist und schon mal einen OASIS-Standard gelesen hat, der weiß, was ich meine. Ganz viele OASIS-Standards leben komplett im Overengineering und einige sind sogar so overengineert, dass die nie richtig eingesetzt wurden. Also UDDI beispielsweise ist vollkommen overengineert. Wir beschreiben die Welt sozusagen. Ja, auch da muss man ein bisschen Politik einfließen lassen. Also man muss eher sozusagen leiten diese Diskussion und das Ergebnis sozusagen geleitet herstellen und nicht sagen, ich bin jetzt hier der Modellierer, ich mache jetzt das und ihr habt sowieso keine Ahnung. Und ganz wichtiger Aspekt, Technik ist keine Lösung für Probleme der Organisation. Also fangen Sie nicht damit an, irgendwelche technischen Lösungen für organisatorische Probleme zu schaffen. Da kommen Sie in Teufelsküche mit. Machen Sie das nicht. Nächster Schritt, Nachsorge. Ganz wichtig. Ein IAM-System ist nie zu Ende, ist nie fertig. Das ist nichts, wo man irgendwie eine Spezifikation reinschmeißt und nach 6 Monaten kommt ein IAM-System raus. Sondern ein IAM-System ist ein kontinuierlicher Prozess, die Einführung eines IAM-Systems. Ständig kommen neue Systeme dazu, ständig kommen Systeme wieder weg, ständig ändert sich das Schema, neue Anforderungen ähnlich. Insofern muss man sich um einen sehr guten Änderungsprozess und ein robustes Change Management kümmern und Prozesse definieren, wie das geändert wird. Das ist auch ein Aspekt der Compliance. Ja, auch das ist ganz wichtig. Alles in allem kann man sagen, bauen Sie ein solides Gerüst, halten Sie immer die Fachlichkeit im Auge, ja, gehen Sie langsam vor, führen Sie einzelne Systeme ran an das IAM, aber haben Sie einen ganz klaren Zeitplan und einen ganz klaren Plan, wie Sie das umsetzen, dass Sie nicht irgendwo in der Mitte stecken bleiben. Und seien Sie bei dem Ganzen, insbesondere bei der Modellierung des Schemas, pragmatisch. Gehen Sie pragmatisch vor, finden Sie den Mittelweg aus zu viel Allgemeinheit und zu viel Fachlichkeit. Jetzt will ich mal ein System vorstellen, was wir hier gelöst haben oder was wir gemacht haben im Bereich IAM. Das ist ein Bürgerportal für das Land Brandenburg. Das ist die Umsetzung der EU-DLR-Richtlinie. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man Mitbürgern aus anderen EU-Ländern, die das Arbeiten in Deutschland vereinfacht, indem man denen einen zentralen Ansprechpartner für den ganzen Papierkram anbietet. Das heißt, jemand, der aus der Schweiz kommt oder aus England kommt und hier arbeiten möchte, der muss normalerweise bei jede Menge Behörden sich anmelden, Genehmigungen holen und Papierkram erledigen. Und es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, das muss zentralisiert werden, da muss es ein zentrales Portal geben, das diese ganzen Dinge zentralisiert, sodass es für die Leute einfach ist. Und genau das stellt servicebrandenburg.de her. Dasselbe System gibt es auch nochmal für Berlin, haben wir auch gemacht. Beide Systeme sind mittlerweile online, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder eins davon geht, glaube ich, in den nächsten Wochen online. Auf diesem System, das ist webbasiert, kann man sich selbst ein Benutzerkonto erstellen. Hier sind wir wieder bei der Selbstadministration. Man kann selbst das Benutzerkonto erstellen, kann selbst Passwort ändern und ähnliches und kann dann die entsprechenden Prozesse starten, um dann irgendwelche Behördenvorgänge zu machen. Und hier sieht man die Administration, die Selbstadministration, also das ist das Account, die Accountansicht von einem Benutzer. Der kann also hier sein Passwort ändern, kann irgendwie seine Stammdaten ändern, also seine Identitätsdaten und ähnliches. Stichwort Selbstadministration, er muss also nicht mehr irgendwo anrufen. Alle diese Daten, die er da eingibt, stehen gleichzeitig mehreren Behörden zur Verfügung. Das kann man hier jetzt leider nicht sehen, aber diese Zuständigkeiten hier, da sind die ganzen Behörden drunter und alle diese Behörden haben Zugriff auf diese zentrale Identitätsdatenbank und derjenige, der das benutzt, stellt einen Antrag und er geht automatisch zu den entsprechenden vielen Behörden. Das ist die Administrationsansicht, hier kann man sehen, dass das Schema dynamisch zu ändern ist, das heißt, der Administrator kann hier sagen, okay, ich möchte hier neue Stammdatenfelder hinzufügen oder Stammdatenfelder ändern, hinwegnehmen. Das sind alles Sachen, die man machen kann. Man kann hier auch Rollen definieren, Gruppen definieren, Zuordnungen machen, das sieht man auf der nächsten Folie. Da sieht man, wie das Ganze funktioniert, wenn man die Benutzer dann zu Rechten und zu Rollen zuordnet. Das ist alles möglich, und zwar dynamisch, ohne dass ich da jetzt in den Code oder in das tatsächliche Schema eingreifen muss. Das Schema ist sozusagen über die Webseite oder über die Webadministration zugänglich. Hier sieht man nochmal die Administration, die Systemadministration. Da kann man dann irgendwie den Basisdaten, das LDAP einstellen, wo die Basisdaten drin sind. Hier gibt es ein paar OpenSSO-Einstellungen, ein paar Sicherheitseinstellungen. Ist, glaube ich, nicht so interessant. Das Ganze basiert auf OpenTIM. OpenTIM ist eine integrierte IAM-Lösung, die vollständig auf Open-Source-Komponenten besteht. Wie funktioniert das Ganze? Das ist das Architekturschema. Diese drei Aspekte, die wir jetzt die ganze Zeit beleuchtet haben, nämlich Autorisierung, Authentisierung, Identitätsmanagement. Diese drei Aspekte finden sich auch als Komponenten wiederum im OpenTIM. Das Authentisierungsmodul hier basiert auf OpenSSO. Das heißt, da haben wir OpenSSO genommen. Das ist einer der umfangreichsten und leistungsfähigsten SSO-Server, die es überhaupt gibt, die auch locker gegen jede proprietäre Lösung bestehen kann und die auch sehr komponentenbasiert aufgebaut ist. Das heißt, hier kann man relativ schnell und einfach auch Plugins für neue Authentisierungsmechanismen reinbringen. Und zusätzlich unterstützt OpenSSO schon eine Fülle von Authentisierungsmechanismen. Cardspace, X509-Zertifikate, OpenID, eigentlich fast alles, was man sich vorstellen kann. OpenSSO ist Teil von OpenTIM oder ist ein integrierter Teil davon. Auf der Autorisierungsebene gibt es die Standardfunktionen, die auch OpenSSO schon mitbringt. Beispielsweise ein rollenbasiertes System oder Access-Control-Listen. Was wir jetzt noch dazu gemacht haben, ist eine XHTML-Engine. Das heißt, hier können wir dieses regelbasierte System unterbringen. Auch alles auf Basis von Open-Source-Software. Wir setzen hier auf die XHTML-Engine von Sun Microsystems, die ebenfalls Open Source verfügbar ist. Und der Identity Store schlussendlich, der die Attribute hält, der das Provisioning macht und ähnliches, das ist eine Eigenentwicklung von uns, die wir im Rahmen von Kundenprojekten, gewachsen ist, die wir hier in OpenTIM einintegriert haben. Und dazu gehört dann auch entsprechende Web-Frontends für alle Komponenten. Es gibt ein Regeladministrations-Frontend, es gibt ein Benutzer-Selbstadministrations-Frontend. Das alles ist im Moment auf Basis von Java Portlets gemacht. Das heißt, es kann in einem Java Portlet-Container laufen. Das ist aber auch ohne Probleme durch eine SOAP, REST oder Java API-Schnittstelle noch durch weitere Oberflächen erweiterbar. Also man kann das hier auch in Management-Konsolen einsetzen oder ähnliches. Das ist überhaupt kein Problem. Das ganze System ist eigentlich auf allen Ebenen immer agnostisch formuliert. Das heißt, der Identity Store zum Beispiel, dem ist es erstmal egal, ob der jetzt seine Daten in einem LDAP-Server hält oder in einer relationalen Datenbank. Das ist total transparent. Der Identity Store hat einfach Plugins für sein Storage. Nach oben hin ist die Schnittstelle immer gleich. Das heißt, da ist es relativ agnostisch. Man kann da in einem beliebigen Szenario unterkommen. Ja, habe ich schon gesagt, das Ganze basiert auf OpenSSO und XHTML. Integriert die vollständige EDM-Lösung, die eine Eigenentwicklung ist von uns. Ist ein Java Enterprise-Entwicklung. Das heißt, läuft in jedem Java Enterprise-Container. Und steht unter der GPL bzw. unter der CDDL, je nach Teil der Entwicklung, da OpenSSO in seiner Basisfunktion auf CDDL beruht. Das Ganze gibt es eine Projektseite für, evolvis.org, Projects OpenTIM. Da kann man sich das System runterladen. Ist im Moment noch nicht so sehr vollständig, weil wir im Moment gerade dabei sind, dieses System aus Kundenprojekten herauszuschälen und zu einem Produkt zu machen, sozusagen. Und deswegen sind wir hier auf unserer Projektseite, ist der Source Code zwar schon zugänglich, aber man kann auch nicht erwarten, dass der jetzt runterladen, bauen, installieren, fertig, denn ein IAM-System ist immer ein Baukastensystem, ist immer eine Baukastenlösung, die ich auf einen bestimmten Einsatzzweck anpasse. Wir sind da im Moment dabei, eine Community zu bilden. Wir haben schon relativ viele registrierte Benutzer hier drauf, die da auch mitmachen. Das Ganze ist auch eine Kooperation, also wir sind da im Moment in einer Verhandlung für eine Kooperation mit Science and Computing, dass wir da was zusammen machen können. Das ist also was wir hier tun wollen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und für doch relativ viele Informationen in relativ kurzer Zeit. Dann, wenn noch Fragen sind, bin ich entweder jetzt bereit, die zu beantworten, oder wir haben hier einen Stand direkt hier in dem nächsten Gang, C36 ist das, wo ich jetzt auch bin, beziehungsweise wo wir die Lösung auch mal vorführen können. Da stehe ich also bereit. Ansonsten bedanke ich mich dann fürs Zuhören und